Deutschlandfunk. Hintergrund.
Großbritannien vor der Wahl. Warum der Wunsch nach einem Wechsel so groß ist. Von Gabi Biesinger, Franziska Hoppen und Sven Lohmann.
Die Szene hätte nicht unglücklicher wirken können. Im strömenden Regen und ohne Schirm stand der konservative Premierminister Rishi Sunak am hastig herbeigeschafften Rednerpult vor der berühmten schwarzen Tür in 10 Downing Street. Er versuchte klatschnass gegen die plärrende Musik anzureden, die von einer Demonstration in der Nähe herüberschallte. Er habe den König gebeten, das Parlament aufzulösen. Am 4. Juli werde gewählt.
Now is the moment for Britain to choose its future. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July.
Es sei mutig, zu diesem Zeitpunkt in den Wahlkampf zu ziehen, kommentierten politische Beobachter. Wie ein begossener Pudel wirkte Sunak, und seine konservative Partei könnte nach den Wahlen auch so aussehen. In Umfragen liegt die Regierungspartei seit Monaten rund 20 Punkte hinter der Labour-Opposition, auch wenn Labour-Chef Keir Starmer für viele Briten noch der große Unbekannte ist.
I believe that the single biggest question facing British politics today is, who is Keir Starmer?
Die größte Frage der britischen Politik sei, wer ist eigentlich Keir Starmer? Das stellte Politikjournalist Andrew Marr kürzlich in einem YouTube-Video fest und griff damit eine Frage auf, die sich viele Wählerinnen und Wähler stellen. Ja, als Labour-Chef kennt man Keir Starmer seit 4 Jahren, aber wie tickt der 61-Jährige? Wie ist er drauf?
You seem more like a political robot. How are you going to convince others like me to vote for you?
Well, the most...
Da kam Keir Starmer kurz ins Schwitzen. Ein Publikumsgast bei einem der TV-Duelle im Wahlkampf fragte den Labour-Kandidaten, wie er ihn als Wähler überzeugen wolle. Denn Starmer wirke wie ein Politroboter. Der junge Mann ist nicht der Einzige, der den Labour-Chef mechanisch findet. Auch eine Journalistin fragte Starmer schon, ob er nicht zu langweilig sei, um Premierminister zu werden.
Are you too boring to be the next Prime Minister?
Well, let me take that one. The only thing that's boring is opposition.
Opposition, das sei langweilig. Ein Selbstdarsteller ist der 61-Jährige schon mal nicht, obwohl er seine Labour-Partei mittlerweile aus dem Umfragetief herausgeführt hat. Allerdings weniger, weil die Wähler echt begeistert von Labour sind, sondern völlig genervt von den Konservativen. So oder so, Starmer darf sich demnächst wohl Regierungs- statt Oppositionschef nennen. Seine Geschichte ist eine Aufstiegsgeschichte. Der Vater war Werkzeugmacher, die Mutter Krankenschwester. Das Geld war oft knapp.
We had our phone cut off because we didn't have the money. So I do know the anguish of worrying when the postman comes with a bill.
Zu Hause sei das Telefon wegen unbezahlter Rechnungen schon mal abgestellt worden, erzählt Starmer in einem anderen TV-Duell. Er kenne die Sorge, dass der Postbote die nächste Rechnung bringe. Doch er arbeitete sich hoch, wurde Anwalt für Menschenrechte und stieg in eine Spitzenposition der Staatsanwaltschaft auf. In die Politik ging Starmer als Spätzünder. Mit 52 Jahren wurde er Mitglied im Parlament, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen, wie er sagte. Doch oft sah er so aus, als sei er lieber anderswo.
He doesn't really like Westminster very much. He finds a lot of the way it works quite tedious. He finds the gossiping quite tedious. I think he finds some of the factionalism and the history of the Labour Party a bit weird and tedious.
Sagt Alba Ray von Bloomberg, die Starmers Karriere lange verfolgt hat. Er möge Westminster nicht besonders, fände den Tratsch nervig, die Grüppchenbildung auch. Denn Starmer hatte ein klares Ziel, wie er 2020 in einem BBC-Interview erklärte.
We lost the public's trust in the Labour Party as a force for good and a force for change. And after 4 general election losses, we have to address that.
Nachdem Labour 4 Wahlen in Folge und das Vertrauen der Wähler verloren habe, müsse das Problem angepackt und Labour wieder wählbar gemacht werden. Parteichef Jeremy Corbyn war einen scharf linken Kurs gefahren, der die Partei gespalten und 2019 zu einer ihrer schlimmsten Wahlniederlagen geführt hatte. Auch weil unter Corbyn der Vorwurf laut wurde, Labour würde antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen dulden. Starmer wurde 2020 zum neuen Parteichef gewählt und versprach:
I will represent you. I will listen to you. And I will bring our party together.
Er werde die Partei wieder zusammenführen. Dafür verbannte er hunderte Mitglieder wegen Antisemitismusvorwürfen. Kritiker sprachen von einer Säuberung des linken Flügels. Dann zerrte Starmer die Partei in die politische Mitte. Verstaatlichungen oder hohe Ausgaben wurden leiser diskutiert. Law and Order lauter. Mann der Mitte nennen seine Fans Keir Starmer. Fahne im Wind die Kritiker. weil Starmer zum Beispiel gegen den Brexit gestimmt hatte, aber kein zweites Referendum wollte. Weil er Versprechen wieder fallen gelassen hat, zum Beispiel die Aufhebung der Studiengebühren. Für wieder andere Wähler ist er ein Politroboter. Klar ist, Starmer ist kein Redner wie Tony Blair, kein radikaler Sozialist, aber er hat Labour für eine breite Masse wieder wählbar gemacht.
Nach 14 Jahren in der Regierung und 5 Premierministern hat sich die konservative Partei in Richtungsstreitigkeiten verloren. Dutzende Abgeordnete treten bei dieser Wahl gar nicht erst wieder an, weil sie angesichts der Umfragen befürchten, sowieso ihren Sitz zu verlieren. Und doch gibt es lang gediente, aufrechte konservative Parlamentarier, die weiterhin mit allen Mitteln verhindern möchten, dass Labour an die Regierung kommt.
In einem Reihenhausviertel im englischen Keynsham klingelt und klopft Jacob Rees-Mogg an jeder Tür. Ich wollte Ihnen mein Flugblatt geben. Darf ich mit Ihrer Unterstützung rechnen? Diesmal nicht. Jacob Rees-Mogg, bei dem Namen klingelt es vielleicht, ist einer der Brexit-Vorkämpfer der Konservativen. Nickelbrille, stets im Zweireiher gekleidet. Seinen Wahlkreis hat Rees-Mogg bisher immer gewinnen können in den vergangenen 14 Jahren. Bei der Wahl zum britischen Parlament könnte er seinen Sitz nun verlieren. So wie viele seiner Parteifreunde auch. Der konservativen Partei droht eine erhebliche Schlappe. Ich gebe zu, die meisten denken, die Tories regieren seit 14 Jahren und das habe sich nun erschöpft. Und dann bekommt Jacob Rees-Mogg an der nächsten Haustür die Leviten gelesen. Ich habe immer konservativ gewählt, das bedauere ich. So wie ihr euch verhalten habt, das repräsentiert mich nicht mehr. Der Niedergang der Tories beginnt schon vor 2,5 Jahren. Boris Johnson hat das Blaue vom Himmel versprochen, bessere Zeiten für jeden, taumelt aber durch die Corona-Pandemie. Während der Rest des Landes isoliert zu Hause sitzt, feiert Johnson in 10 Downing Street Partys und lügt darüber.
There was no party and that no COVID rules.
Es gab keine Partys und keine Regelverstöße. Nach diesen Sätzen im Parlament beginnen die Briten sich der Opposition zuzuwenden. In Umfragen übernimmt die Labour-Partei die Führung. Im Wahlkreis von Jacob Rees-Mogg sind die konservativen Skandale ein Grund für die Anti-Stimmung. Die anderen betreffen ihr Leben. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS ist derart heruntergewirtschaftet, dass Termine einem Lotteriespiel gleichen. 7,5 Millionen Briten warten auf Behandlungen oder Operationen. Auch welche, die über Leben oder Tod entscheiden. Die Tories versetzten zwischenzeitlich auch die Wirtschaft mit chaotischen Steuerplänen in Panik. Als Folge ist das Leben für die Menschen viel teurer geworden. Im Friseursalon auf der Haupteinkaufsstraße ist die Wut groß. Rachel Tyler schneidet gerade einer Kundin die Haare.
I don't think we should have come out of the EU.
Wir hätten die EU nicht verlassen dürfen. Die Lebenshaltungskosten sind exorbitant geworden, die Löhne ein Witz. Wer kann denn seine Rechnungen noch bezahlen? Die Labour-Partei liegt in Umfragen komfortabel vorn. Es herrscht Wechselstimmung, auch im konservativen Wahlkreis in Keynsham. Am anderen Ende der Hauptstraße wäscht und pflegt Kate Hornby in ihrem Salon Hunde. Sie hat bisher immer die Tories gewählt.
I think we've been quite let down.
Wir wurden ganz schön im Stich gelassen in den vergangenen Jahren. So viele Versprechen, die nicht eingetreten sind. Und die Staatskassen sind leer. Alles nicht gut.
It's great.
Die Tories wählt sie diesmal nicht mehr. In Keynsham haben die Menschen das Gefühl, es gehe ihnen schlechter als vor 10 oder 15 Jahren. Jacob Rees-Mogg würde gerne über die Steuergeschenke der Konservativen reden oder über die Maßnahmen gegen Migration. Er findet selten Gehör. Ich finde, die Stimmung an den Türen ist immer noch freundlich, aber unsere Umfragewerte sind schrecklich. Es ist eine Stimmung zu spüren und die sagt, alles ist besser als die Tories. Das erfährt Jacob Rees-Mogg ganz persönlich beim Flugblätterverteilen. Nur wenige wollen es haben.
Das Brexit-Referendum, angestoßen vom damaligen konservativen Premierminister David Cameron, mit dem Ziel, in der EU zu bleiben, sollte eigentlich einen innerparteilichen Richtungsstreit über die EU-Mitgliedschaft beenden. Und es sollte ein Befreiungsschlag sein von UKIP, der rechtspopulistischen UK Independence Party, die für den Brexit trommelte. Doch die Briten stimmten 2016 dann tatsächlich für den Brexit. Dessen Umsetzung sorgt 8 Jahre später für viel Unzufriedenheit. Aus UKIP mit Nigel Farage, den die Medien Mr. Brexit nannten, ist inzwischen die Partei Reform geworden, wieder mit Farage an der Spitze. Während die Konservativen und Labour im Wahlkampf lieber nicht über den Brexit reden, schlägt Farage aus dem Thema weiter Kapital und könnte den gemäßigten Parteien bei dieser Wahl viele Stimmen abjagen.
Wie in vielen britischen Seebädern wird auch die Strandstraße in Clacton-on-Sea von Spielhallen gesäumt. Im Moon and Starfish Pub, kurz vor der Strandpromenade, sitzen schon am Vormittag die ersten mit einem Pilz im Biergarten.
Cheers. Cheers, guys.
Vor dem Eingang zum Pub parken 2 Mobility-Scooter, die Elektromobile für Menschen, denen das Gehen schwerfällt. Der 50.000 Einwohnerort an der Nordsee gilt als eine der prekärsten Regionen Englands. Ladenzeilen sind verrammelt. In der Pavilion Bowl, dem Bowling Center am Strand, soll in einigen Wochen eine Adele-Imitatorin auftreten. Sonst nicht viel los. Die flatternde Regenbogenflagge vor dem Pink Palace Hotel bemüht sich, etwas Farbe in die Tristesse zu bringen. Beim EU-Referendum 2016 stimmten hier in Clacton 70% für den Brexit. Seitdem ist es mit dem Ort wirtschaftlich weiter bergab gegangen. Aber den Zusammenhang möchte hier keiner gerne herstellen. Stattdessen meint Dawn, die Politiker hätten die Menschen bei der Umsetzung des Brexits betrogen. Wir haben Brexit gewählt, aber der ist nicht umgesetzt worden. Wir werden täglich überrannt von illegalen Einwanderern, die wegen des Geldes kommen. Und wenn Labour die Wahlen gewinnt, kannst du vergessen, dass noch irgendein echter Brite in diesem Land irgendwelche Rechte hat. Damit meine ich alle, die nicht auf der Straße Flaggen für Palästina hochhalten und randalieren. Aber wenn wir englische oder britische Flaggen zeigen, werden wir Rassisten genannt. Wir sind keine Rassisten, wir sind stolz und Patrioten. Dawn sitzt mit 2 Freundinnen auf einer Picknickbank an der Strandpromenade. Sie warten auf Nigel Farage. Jane hofft vor allem, dass Farage ihre Stadt wieder attraktiver macht.
It's run down.
Clacton ist leider sehr heruntergekommen. Früher war es hier besser. Ich finde, Nigel sagt sehr kluge Dinge und steht für alles, was ich sehen möchte, was in diesem Land geschieht und in unserer Stadt. Inmitten der Menschentraube klettert der 60-jährige Kandidat jetzt auf eine Picknickbank, greift ein Mikrofon und sein Pressesprecher wuchtet sich einen Lautsprecher auf den Kopf, damit alle besser hören können.
Without Clacton, Brexit would not have happened. So thank you, Clacton.
Ohne Clacton wäre der Brexit nicht passiert. Danke dafür, Clacton, begrüßt Farage die Menge. Und schwenkt dann gleich auf sein Lieblingsthema Einwanderung. Die EU-Freizügigkeit zu beenden, war einer seiner Hauptgründe für den Brexit. Doch seitdem ist die Zahl der legalen Einwanderer deutlich gestiegen. Mit dem Brexit haben wir Unabhängigkeit gewählt, aber die Konservativen haben euer Vertrauen missbraucht und die Grenzen für eine Masseneinwanderung geöffnet, wie wir sie noch nie erlebt haben. Dafür werden sie einen hohen Preis zahlen müssen. Doch nicht nur Farage-Fans sind an die Strandpromenade gekommen. In der Menschenmenge taucht ein weißes Banner auf. Farage, not welcome here, steht da drauf. 2 Männer und eine Frau halten das Spruchband in die Höhe. Barry ist einer von ihnen.
We want to show that not everybody in Clacton is a supporter of Nigel Farage. A lot of us think he's a fraud. He's here to use the town for his own purposes.
Wir wollen zeigen, dass nicht jeder hier in Clacton Mr. Farage unterstützt. Viele meinen, er ist ein Betrüger, der unsere Stadt nur für seine Zwecke missbraucht. Als Farage von der Picknickbank klettert und seine Anhänger die Promenade verlassen, werden die 3 Protestierenden noch angerempelt und angemacht. Barry lacht das weg. Verräter, stinkender Linker, geh nach Nord-London, wo die alle sind. Ich lebe gern hier in Clacton, erwidert Barry. Dass Farage in Clacton den Konservativen den Sitz abnehmen könnte, ist eine Sache. Doch dazu kommt, er hat den Wahlkampf insgesamt aufgemischt und ermutigt potenzielle Reformwähler im ganzen Land, jetzt doch für seine Partei zu stimmen.
Für die Labour Party war Schottland über Jahrzehnte sicheres Terrain. Doch bei den Wahlen 2015 wurde plötzlich die schottische Nationalpartei SNP stärkste Kraft in Schottland. Eng verbunden mit dem Thema der schottischen Unabhängigkeit von Großbritannien erlebte die Partei unter Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon einen ungeahnten Höhenflug. Doch nach Sturgeons Rücktritt, einem Finanzskandal und innerparteilichen Richtungskämpfen wittert Labour jetzt die Chance, Schottland zurückzuerobern.
Hello there, sorry to trouble you. I'm just calling on behalf of the Labour Party. Just to see what your thoughts are about the election, really.
Scott Arthur, Labour-Kandidat für Edinburgh South West, ist im Haustürwahlkampf unterwegs. In einer ruhigen Nachbarschaft im Süden der Stadt klopft er mit Helfern an Türen. Umfragen zufolge wird es in diesem Wahlkreis ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Und Scott Arthur könnte mit Labour gewinnen. Der 55-Jährige kann es selbst kaum glauben.
Would have laughed at us. But now, you know, some of the polling suggests we might just get 30, which is incredible. Absolutely incredible.
Laut einer Hochrechnung könnte Labour in Schottland ganze 30 von insgesamt 57 Sitzen gewinnen. Vor ein paar Jahren sei das noch unvorstellbar gewesen, sagt Arthur. 2015 hatte die Scottish National Party, die SNP, in einem Erdrutschsieg fast alle schottischen Sitze für das Parlament in Westminster abgeräumt, so auch in diesem Wahlkreis. Labour verlor seine einstige Hochburg Schottland an die Nationalisten. Doch seitdem ist viel passiert, sagt Arthur.
It's about change. People want change, you know.
Es geht um Veränderung. Die Leute sind wütend auf die Tory-Regierung. Und hier in Schottland sind sie enttäuscht von der SNP. Der Partei haben viele vertraut. Als sie 2015 so viele Sitze gewann, hat die SNP gesagt, sie werde anders sein. Aber jetzt sehen die Leute, sie sind noch schlimmer. Die SNP hat einen Finanzskandal erlebt. Drei neue Parteichefs in etwas mehr als einem Jahr. Und ihr einstiges Kernthema, Schottlands Unabhängigkeit, spiele für viele Menschen heute kaum noch eine Rolle, sagt Labour-Mitglied Lewis Weatherspoon, der beim Haustürwahlkampf hilft.
I joined the Labour Party for the next few, three or four elections, and independence was all that people were talking about. I don't get a sense of that anymore. The independence question is not coming up on the doorsteps at all.
Als er damals der Labour-Partei beigetreten sei, sei die Unabhängigkeit noch Thema gewesen. Nun ginge es eher um die teuren Preise in den Geschäften, um langes Warten auf Arzttermine oder schlechte Bildungserfolge an schottischen Schulen. Unabhängigkeit sei schlicht keine Priorität mehr, meint er. Die Lösung von Labour-Kandidat Scott Arthur.
So the narrative that the SNP has used in the past is that vote SNP to send a message to the UK government. You should vote Labour to send a government.
Statt wie die SNP als Oppositionspartei für schottische Interessen einzustehen, könne Labour die Schotten als Regierungspartei vertreten. Am anderen Ende der Stadt, in Edinburgh North and Leith, ist Deidre Brock unterwegs mit Klemmbrett und Infomaterial. Die SNP-Abgeordnete will ihr Mandat für Westminster bei der Wahl am 4. Juli verteidigen. Die SNP, sagt sie, eine Partei, die sich selbst politisch links und progressiv sieht, trete viel eher für soziale Gerechtigkeit ein als Labour.
If you have SNP MPs, you also get rid of conservative governments, but you've got people who will be able to keep a Labour government shoved to the left. Focused on the left rather than continuing to travel down that right-wing path.
Eine starke SNP-Opposition könne aus Brocks Sicht eine wahrscheinliche Labour-Regierung nach der Wahl nach links drängen. Die Mehrheit der Schotten sei auf dem politischen Spektrum eher links. Und die SNP könne sich weiter für die Unabhängigkeit einsetzen. Denn die sei der Schlüssel, um die Probleme zu lösen, die beim Haustürwahlkampf aufkommen.
For us, independence represents a way out of this. And it represents a way out of a broken Westminster system that will never suit the people of Scotland. And it will never reflect that left of centre approach, that focus on social justice. That the majority of people in Scotland find very important.
Selbst über Migration entscheiden zu können, über Sicherheitspolitik, Beziehungen zur EU, das will die SNP. Aber es bleibt fraglich, ob sie am 4. Juli genug Sitze bekommen wird, um in Westminster wirklich eine laute Opposition sein zu können. Und Labour hat sich bereits gegen ein Unabhängigkeitsreferendum positioniert.
Das war der Hintergrund. Großbritannien vor der Wahl. Warum der Wunsch nach einem Wechsel so groß ist. Von Gabi Biesinger, Franziska Hoppen und Sven Lohmann. Redaktion Katrin Michaelsen.